Ganz ehrlich, es gibt so einen Satz, den sage ich immer wieder. Ich bin ganz, ganz oft, ja, mit leeren Händen von der Jagd zurückgekommen, aber nie mit leerem Herzen. Man sollte sich in jungen Jahren schon viel mehr darüber bewusst werden, wer bin ich, was kann ich und was will ich. Weil viele Schwächen werden ein Leben lang Schwächen bleiben und das ist okay, weil es viel wichtiger ist, welche Stärken man hat.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Drink Big Podcast. Alle paar Wochen unterhalte ich mich hier mit bekannten Persönlichkeiten aus unserer Region und möchte von ihnen erfahren, was sie denn eigentlich so erfolgreich gemacht hat, was das Geheimnis hinter ihrem Erfolg ist, wie sie sich immer wieder motivieren, vor allem dann, wenn es auch mal herausfordernd wird und wie besonders eigentlich Leidenschaft in dieser Funktion sozusagen zum Vorschein kommt. Und die Geschichte heute, die ist nicht dafür geschrieben, dass sie in eine Schublade passt, denn sie entspricht keiner DIN-Norm, weil sie sich einfach nicht sortieren lässt. Und diese Geschichte handelt vielleicht auch von einem Menschen, der sich ganz bewusst nicht einordnen lassen möchte. Unser heutiger Gast ist Jäger, Unternehmer und Gastgeber im Koblenzer Nachtleben. Er lebt zwischen Revier und Region, zwischen Wald und Winkel, zwischen Stille und Lautstärke. Er hat gelernt, mit Vorurteilen umzugehen über die Jagd, über das Nachtleben, über das, was man sehen will und über das, was oft übersehen wird. Er hat eine Diagnose erhalten, die die Perspektiven verändert hat und vieles für ihn neu sortiert. Wir sprechen heute über Verantwortung, Rückzugsorte und darüber, wie man lernt, bei sich zu bleiben, wenn andere laut werden. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Burak Kretz.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das klingt ja wirklich nach einer sehr, sehr vielfältigen Runde für uns. Ich bin gespannt.
Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet und bevor wir in unser Gespräch starten, würde ich aber gerne von dir wissen, wie trinkst du dein Mineralwasser am liebsten? Klassik, Medium oder still?
Also am liebsten still und am liebsten aus der Glasflasche.
Ja, dann bist du heute bei mir gut aufgehoben. Dann schenke ich uns zu Beginn direkt mal ein.
Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Vielen lieben Dank.
So. Ich habe gedacht, mit dir kann ich es machen. Ich würde direkt gerne mit einem Klischee reinstarten. Ja. Wobei, wenn ich an Jagd denke, dann denke ich an alte, weiße Männer mit einem dicken Bierbauch und Stammtischparolen. Ja, und jetzt sitzt du halt hier.
Jetzt sitze ich hier, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Thema mit dem dicken, weißen Mann, das ist, glaube ich, schon ganz, ganz lange her. Und ich denke auch, dass es sehr oft in der nicht jagenden Gesellschaft viel zu überspitzt wahrgenommen worden ist. Denn die Jagd ist nicht nur schon seit einigen Jahren nicht mehr ganz so alt und ganz so dickbäuschig. Sie ist halt vor allem auch weiblich geworden. Also wir haben mittlerweile super, super viele tolle Jägerinnen in unserer jagdlichen Gesellschaft, in unseren Gruppierungen. Und bin zwar auch ein bisschen weiß, auch ein bisschen bunt, aber mein Papa kommt aus der Türkei, ist natürlich auch so eine Sache, die vielleicht gar nicht so in die Vorstellung der meisten Menschen passt. Aber ja, unsere Jagd ist sehr vielfältig und das ist auch gut so. Und ich kenne tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Menschen innerhalb dieser Bubble, die wirklich sowas von gar nicht dem Klischee entsprechen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Es bildet unsere Gesellschaft halt in einem gewissen Mikrokosmos auch ab.
Ne? Mhm. Und wie bist du zur Jagd gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine Geschichte, die relativ weit in meiner jungen Kindheit beginnt, durch meine Großeltern. Ich bin quasi im Wald groß geworden und der Wald und die Wiesen waren mein Spielplatz und der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Aber wie das so ist, irgendwann wird man halt älter und dann werden manche Sachen halt ein bisschen uncooler. Mhm. Und dann entfernt man sich so ein bisschen davon und war bei mir auch der Fall. Aber irgendwann, so 2012, 2013 fing das an, dass ich so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin und habe dann auch einen Hund bekommen. Und mit dem Hund bin ich wieder in die Wälder hinausgezogen und habe dann durch Zufall meinen damaligen Mentor getroffen. Und dachte mir, ich hatte so eine innere Eingebung, dachte mir, jetzt ist der Moment, jetzt machst du deinen Jagdschein. Und das habe ich dann auch getan. Die Entscheidung kam in Verbindung damit, dass ich halt auch sehr mit mir gehadert habe, was den Konsum von Fleisch aus Massentierhaltung zu tun hatte. Und da kam eins zum anderen.
Damit sprichst du eigentlich schon was an, worauf ich gleich auch noch eingehen wollte. Du hattest vor ein paar Tagen eine Story, wo du einen Aufkleber von einem Mülleimer abgekratzt hast. Mhm. Und vielleicht magst du einmal erzählen, was das für eine Story war und ja, wie du halt auch zu dem Spannungsfeld eben zwischen Tierschutz und Wildtiermanagement stehst.
Ja, also die Sache ist ja, dass wir als Jäger ja tatsächlich in Deutschland die einzigen staatlich geprüften Tierschützer sind. Ne? Und das darf man ja auch bei der ganzen Kiste irgendwo nicht vergessen. Und ich habe eine Story hochgeladen, da bin ich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen im Wald und habe da einen Mülleimer gesehen. Da hatte jemand so einen Sticker draufgeklebt mit Fuchsjagd abschaffen. Und ich persönlich gehört zu den Jägern, die sich natürlich auch immer wieder kritisch mit der Fuchsjagd auseinandersetzen, weil das natürlich auch vielen nicht so ganz schlüssig ist, warum muss auch der Fuchs bejagt werden. Bin aber da auch im Team, dass das Ganze mit Verstand und Maß passieren muss und dass nicht irgendwie der Fuchs ein Schädling ist. Also keins unserer Wildtiere ist ein Schädling. Was mir aber so ein bisschen stinkt tatsächlich ist, es gibt halt wirklich so militante Bewegungen, die absolut Anti-Jagd sind, die sich irgendwie zur Aufgabe gemacht haben, das Ganze grundsätzlich schlecht zu machen, Lügen zu verbreiten, also oder Unwahrheiten. Und ja, wenn ich den ihre Sticker sehe, mal ganz davon abgesehen, dass ich natürlich ein ordentlicher Bürger bin und natürlich möchte, dass öffentliches Eigentum irgendwie beklebt ist.
Klar.
Nehme ich dann diese Sticker eben ab, ne, weil ich mir denke, das ist halt eine Art von Propaganda. Die muss einfach nicht sein. Ich bin immer eher für einen sachlichen Diskurs als irgendwie so plakative Blödsinnigkeiten.
Mhm. Das trifft ja vielleicht auch ganz gut den Nerv, weil einerseits muss man sich jetzt natürlich fragen, ja okay, aber wer bekommt das denn jetzt schon groß mit, wenn da irgendwo so ein Sticker klebt oder wer schenkt dem denn überhaupt Aufmerksamkeit? Das muss man aber vielleicht dazu sagen, dass du auf Instagram unter JagdLive dir eine Community aufgebaut hast und da halt eben auch deine Followerschaft mitnimmst in deinen Jägeralltag und halt auch eben solche Themen thematisierst, da besprichst. Damit wird man ja aber eigentlich auch zur Zielscheibe im Netz von ganz vielen anderen Interessengruppen. Wenn ich jetzt so die Wahrnehmung einfach mal wiedergebe, 2025, Fleisch essen, nein danke. Und es darf schon gar nicht gejagt werden, das Tier. Also es soll bitte irgendwie vom Himmel fallen, wenn es auf dem Teller liegt. Aber dafür stirbt ja kein Tier, so nach dem Motto. Wie gehst du mit dieser Kritik um, die da vielleicht dann auch manchmal auf einen zurollt?
Also ein Teil der Kritik, die auf einer unsachlichen Ebene abläuft, die ignoriere ich einfach. Also da gehe ich gar nicht drauf ein. Weil ich werde niemals einen Jagdgegner davon überzeugen, dass die Jagd gut ist. Genauso wie er mich niemals oder sie mich niemals davon überzeugen werden, dass die Jagd Blödsinn ist.
Mhm.
Wenn jemand mit mir allerdings in sachlichen Diskurs geht und sagt, pass auf, du, da gibt's so ein paar Punkte, die verstehe ich nicht oder da habe ich kein Verständnis dafür, dann versuche ich darauf immer einzugehen und das Ganze irgendwo zu erklären. Das Ganze hat auch seine Grenzen natürlich, ja, weil man muss gewisse Dinge auch einfach draußen mal erlebt haben, um nachvollziehen zu können, worüber rede ich denn jetzt gerade. Ja. Aber wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, gerade mit diesem Thema, das natürlich im Jahr 2025 kontrovers diskutiert wird, dann muss man sich irgendwo auch ein dickes Fell erarbeiten und in der Lage dazu sein, immer sachlich zu bleiben, immer freundlich zu bleiben und gewisse Dinge einfach auszublenden.
Mhm.
Weil wir sind legale Waffenbesitzer als Jäger und dazu gehört auch, dass wir ein großes Maß an Verantwortung in die Gesellschaft hinaustragen und das auch immer wieder abbilden. Und deswegen ist es gerade für uns ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder zeigen, dass der einzige Weg eines Miteinanders auf sachlicher Ebene stattfinden kann und man sich da gar nicht dazu herablässt, irgendwie auf komische Sachen einzugehen.
Mhm. Was gibt dir Jagd dir denn zurück, dass du sagst, ja, aber dafür mach es ja gerne?
Die Jagd gibt mir dahingehend unfassbar viel zurück, als dass ich mich dort geerdeter fühle, ich fühle mich da auf eine Art und Weise geerdet, wie es mir ja keine anderen Momente in meinem Leben so geben können. Es ist eine Verbindung zwischen Flora und Fauna, die man da eingeht. Das ist etwas ja sehr Ursprüngliches, das man da auch manchmal in sich wiedererkennt. Etwas, das wir heute in unserem Alltag überhaupt nicht mehr so wahrnehmen. Ja? Und für mich ist es wirklich eine ganz, ganz tiefe Verbindung mit der Natur und den Elementen und mit mir selbst.
Mhm.
Ja. Also das hat fast was Spirituelles, ja.
Also Jagd ist jetzt für mich, ich sitze auf dem Hochstuhl und warte stundenlang, bis was passiert.
Mhm.
Und dann sitze ich da aber stundenlang für 2 Minuten Action. Weil danach ist es ja eigentlich auch schon wieder vorbei. Danach weiß ja auch jedes andere Tier im Wald, dass du gerade da bist.
Ja, es passiert ja unheimlich viel dazwischen. Und das ist ja das Schöne. Also, das ist, also ganz ehrlich, es gibt so einen Satz, den sage ich immer wieder. Ich bin ganz, ganz oft, ja, mit leeren Händen von der Jagd zurückgekommen, aber nie mit leerem Herzen. Mhm. Und was ich damit sagen möchte, ist, es ist ja nicht jeder Ansitz erfolgreich. Also ich gehe 6, 7 Mal raus, bis dann vielleicht beim 8. Mal ein passendes Stück Wild dabei ist. Aber man sieht ja immer was. Also man nimmt ja etwas wahr in seinem Revier. Man sieht die verschiedensten Wildtiere. Man erlebt Situationen, die man als Spaziergänger gar nicht mitbekommt, weil man eben zu einer Tages- oder Nachtszeit da ist, die relativ wenig frequentiert ist. Es herrscht eine Art von Ruhe, die eben so im Alltag im Wald gar nicht einkehrt. Und deswegen, also ich habe so unfassbar tolle Begegnungen, Momente erlebt, ohne dass ein Schuss gefallen ist, könnte ich wahrscheinlich etliche Bände an Büchern drüber schreiben. Und ich glaube, jeder, der mit dem Herz bei der Jagd dabei ist, wird dir genau dasselbe sagen.
Mhm. Dann teil bitte mal einen Moment davon mit mir.
Ja, ich habe wirklich, es betrifft einen Fuchs. Ich habe ganz, ganz viele Abende in einer Obstplantage gesessen. Die wurde immer wieder heimgesucht vom Schwarzwild, sprich von Wildschweinen. Und da hatte uns der Eigentümer der Obstplantage, obwohl es eine Sonderkultur ist und wir da nicht wildschadensflüchtig waren, darum gebeten, doch mal ein bisschen zu schauen, dass wir da vielleicht das Schwarzwild etwas davon überzeugen könnten, nicht mehr seine Obstplantage heimzusuchen. Und dann habe ich da gesessen. Es war eine Sommer-Vollmondnacht, richtig toll, also wie aus dem Bilderbuch. Saß da auf einer offenen Leiter und da schnürte den ganzen Abend so ein Fuchs da in der Gegend rum und hat sich dann so an den runtergefallenen Kirschen gelabt. Und er guckte mich immer wieder so an. Es war so auf eine Distanz von 7, 8 Metern. Und guckte ihn an und war aber alles so richtig aufentspannt. Ne? Und keine Ahnung, vielleicht hat er einfach gewusst, dass ihm in dem Moment nichts blüht von mir aus. Und ja, das ist dann irgendwann, nachdem er satt war, ist er auf mich zugekommen. Also Richtung meiner Leiter und guckte nochmal hoch, ging dann unter meine Leiter und hat sich da niedergetan, also hat sich hingelegt. Mhm. Und hat dann fast 1,5 Stunden unter meiner Leiter gepennt, auf Deutsch gesagt. Und ich habe den so richtig ganz leicht schnarchen und schnauben gehört und ich saß da oben drauf und es war irgendwie ein ganz magischer Moment einfach, ne? Weil es ist auch so eine Vertrautheit, die hast du normalerweise eigentlich beim Wild selten. Ne? Und das ist so ein Moment, der bei mir total hängen geblieben ist. Und es war auch einer der Kernmomente, weshalb ich immer wieder auch die Fuchsjagd für mich kritisch hinterfrage und das Ganze auch versuche, vielschichtig zu sehen. Mhm. Ne? Und nicht einfach den Fuchs als bösen Bodenbrüter-Vernichter betrachte. Ne?
Für was trägst du denn in deinem Revier noch die Verantwortung? Bei Jagd sagt sich ja immer so leicht, aber es geht ja darüber noch hinaus.
Ja, also wir machen zum Beispiel unheimlich viel für Hautflügler, sprich für Bienen, Hummeln, Wespen, also all die Tiere, die eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen in der Gesellschaft. Wir legen Blühstreifen an, wir legen Äsungsflächen fürs Wild an. Und da muss man halt ganz klar sagen, es wird ja immer behauptet, ja, der Jäger legt im Wald so eine Äsungsfläche an, damit er besser das Wild schießen kann. Das ist völliger Quatsch, das hat ganz andere Gründe. Also wir machen das teilweise als Ablenkfütterung, damit das Wild eben zum Beispiel nicht an Bäume geht und die verbeißt, damit der Wald entsprechend wachsen kann. Wir machen das aber auch, um gewisse Wildarten ein bisschen zu fördern, die eben Hilfe brauchen. Ne? Und da gibt's relativ viele, die zwar theoretisch bejagt werden dürfen, aber von uns nicht bejagt werden, weil wir eben sehen, dass da die Bestände immer mehr in den Keller gehen. Wir versuchen, die da zu unterstützen. Ne? Wenn wir morgens auf Revierrunde sind, da liegt ein großer Ast oder ein halber Baum auf dem Weg, dann räumen wir den auch weg. Mhm. Ja? So, wir sorgen auch dafür, dass eben kein todkrankes Wild in unseren Wäldern unterwegs ist und dadurch vielleicht auch der Hund des geneigten Spaziergängers irgendwie angesteckt werden kann mit irgendwelchen Krankheiten. Ja, wir kümmern uns um viele Sachen, auch eben ums Wildtiermanagement, damit der Wald eben koexistieren kann. Wir schauen nach gesunden Beständen, damit das Wild eben nachhaltig da bleibt. Auch wenn uns das leider die Landesregierung jetzt ein bisschen schwerer macht, aber ja, das ist so das, womit wir uns täglich beschäftigen. Und wir sehen halt auch im Wald die Abläufe jeden Tag. Also ich sehe ja jeden Tag die Veränderungen. Ich sehe, was macht die Klima- und Wetterveränderung mit dem Wald und entsprechend agieren wir da auch. Ne? Zum Beispiel jetzt, wenn es so heiß ist und alles ist trocken, fahren wir Wasser in den Wald. weil die Tiere einfach Wasser brauchen. Mhm. So. Und das ist ja nicht nur, dann, damit sich irgendwie das Schwarzwild da sau wohlfühlt im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es gehen ja auch viele Tiere da schöpfen, sprich Wasser trinken. Und ja, denen wird es sonst schlecht gehen, wenn wir das nicht machen würden. Weil wer macht sonst?
Mhm. Ja? Also ist das schon eine tagtägliche Verantwortung, die ihr da übernimmt?
Natürlich, aber das muss man auch aus einem gewissen Idealismus heraus machen. Ne? Wenn man das nicht aus einem Idealismus heraus macht, dann sollte man es sein lassen.
Mhm. Ja. Erzähl mir mehr, wer ist eigentlich dieser Lutzek?
Dieser Lutzek? Ja, das hieß ja ein polnischer Mann. Ist ein bisschen so Kunstfigur, ne? Der Lutzek ist geboren worden, als Instagram hingegangen ist und hat diese ganze Waffen-Messer-Jagd-Geschichte total irgendwie in die Zensur genommen. Also Instagram ist ja ultra heftig in Sachen Zensur unterwegs seit fast 2 Jahren und ich konnte fast keinen Beitrag mehr hochladen, ohne dass der irgendwie sofort gesperrt wurde oder gestrikt wurde, wie auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss ja irgendwie jetzt trotzdem ein bisschen Content machen. Und ich habe da am 1. Mai gesessen vor einigen Jahren. Mir war so verdammt langweilig, weil es ist ausnahmsweise mal gar nichts passiert. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen noch Spaß mit meinem Handy zu schwätzen. Und ja, da ich in meinem Leben immer viel mit Polen zu tun hatte und dieser Akzent mir einfach so, ja, so bekannt war und so, ne, habe ich mir gedacht, okay, jetzt erzählst du den Leuten das mal aus der Sichtweise eines polnischen Jägers, der in Deutschland in den Revieren unterwegs ist. Ja. Und dann war der Lutzek geboren. Ja.
Das funktioniert ja irgendwie.
Es macht Spaß. Also es macht mir Spaß und es macht auch den Leuten Spaß. Weil der Lutzek, der darf Sachen sagen, die darf der Bora eben nicht so aussprechen. Aber ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Ja,
ne?
Sollte ich mir vielleicht auch mal ein alter Ego überlegen. Du kommst ja eigentlich aus der Betriebswirtschaftslehre, hast du mir erzählt.
Richtig,
und bist Chairman laut LinkedIn-Profil in deinem eigenen Immobilienunternehmen.
Genau.
Wie passen denn die beiden Leidenschaften so zusammen?
Oh, das ist so eine, das ist also ein Familienunternehmenskonstrukt, in das ich einfach reingewachsen bin. Wir haben irgendwann unsere Immobilien in eine Immobilienverwaltung zusammengefasst. Und ja, habe aber da gesagt, dass ich halt nur passive Position möchte, weil ich viele Jahre super, super viel aktiv gearbeitet habe. Und ja, das ist eigentlich relativ gut miteinander vereinbar. Also es ist ein guter Ausgleich auch, aus dem Büro rauszukommen und dann eben in den Wald zu fahren, ins Revier zu fahren und da was anderes zu sehen als ein Bildschirm und weiße Wände. Ne?
Mhm. Und ich habe auch eingangs erwähnt, bei meiner Vorstellung, dass dein Leben zwischen Wald und Winkel stattfindet. Und du hast zwar mit Immobilien zu tun, aber Architekt bist du ja ganz offensichtlich nicht.
Nee.
Was könnte ich damit gemeint haben?
Ja, also es ist so, dass ich mittlerweile, was heißt mittlerweile? Ja, doch, mittlerweile seit etwas über 2 Jahren auch aktiv den Winkel oder vielen ist er bekannt noch als Joe's Winkel in Koblenz mit betreue. Allerdings war der Winkel viele Jahre so absolutes Baby meines Schwiegervaters. Der ist leider 2023 nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, was für uns alle ein ganz, ganz herber Schlag war. Und da mussten wir einfach als Familie zusammenhalten und auch diese Institution weiterführen, weil das meinem Schwiegervater immer unheimlich am Herzen gelegen hat. Und ja, da arbeiten wir auch als Familie dran, dass der Winkel für alle Koblenzer der Anlaufpunkt Nummer 1 bleibt. Und er ist ja nun mal auch die älteste Kneipe in Koblenz. Und ich glaube, keiner kann sich so ein Leben, kein Nachtleben ohne Winkel vorstellen. Oder? Mhm. Also wir wollen das zumindest nicht.
Möchtest du kurz erzählen, für die, die den Winkel nicht kennen, was der Winkel ist?
Die Frage ist immer, was ist der Winkel nicht? Aber der Winkel ist eine Kneipe, die ein bisschen wie eine Zeitkapsel ist. Ne? Die ganzen Wände sind voll mit Antiquitäten, mit Bildern, mit Dingen, die Gäste mitgebracht haben. Es ist ein gewachsener Organismus. Wie gesagt, die älteste Kneipe in Koblenz. Jeder Zentimeter atmet so ein bisschen Geschichte und spannende Nächte. Man sagt immer, was im Winkel passiert, bleibt im Winkel. Und das stimmt auch. Bei uns ist 365 Tage im Jahr wird bei uns das Trinken und auch das Beieinander mit ganz viel Leidenschaft zelebriert. Und wir hoffen, dass wir das auch noch die nächsten 100 Jahre machen können.
Gibt es etwas, was du über Menschen neu gelernt hast seit du aktiv damit mischst?
Also ich würde eher sagen, dass ich viele Dinge, die ich vorher schon gewusst habe, nochmal deutlich bestätigt habe. Ne? Mhm. Was man aber definitiv sagen muss, ist, dass ich ja früher schon davon ausgegangen bin, dass die Menschen sich nachts etwas freier fühlen, aber ich jetzt ganz klar definieren kann, was Freiheit in der Nacht bedeutet.
Und das wäre? Und,
ja, dass man jedes Mal, wenn man denkt, dass man alles gesehen hat, ja, wieder eines Besseren belehrt wird und dann doch wieder etwas Neues erlebt. Ne? Also vor der Tür spielen sich manchmal schon sehr spannende Szenen ab. Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe ja schon mal, nicht in diesem Podcast hier, aber außerhalb mal erzählt, wir haben da halt auch Menschen, die kommen manchmal bekleidet und manchmal unbekleidet an unsere Tür und fragen, ob sie unser Lokal besuchen dürfen. Und das ist schon eine Art von Freiheit, die erlebt man tagsüber nicht so.
Ja, ja. Vielleicht dann einmal nur, dass das richtig verstanden wird. Also man soll bitte bekleidet kommen, richtig?
Ja, das wäre auf jeden Fall total super. Ja.
Gab es denn da auch schon Situationen, die dich oder euch besonders geprägt haben?
In jede Richtung. Also auf der einen Seite erlebt man natürlich immer auch wieder vielleicht auch negative menschliche Schicksale, die einen prägen, wo man sich denkt, okay, da kommt jetzt jemand hin, der hatte echt einen verdammt schlechten Tag oder eine verdammt schlechte Woche und manchmal vielleicht auch ein verdammt schlechtes Jahr und erzählt dir davon und redet sich da einiges von der Seele. Aber auf der anderen Seite passieren im Winkel halt auch unfassbar tolle Dinge. Wie viele Menschen kommen nach Jahrzehnten wieder dahin und sagen, ich war hier zu meiner Bundeswehrzeit, ich habe meine Frau hier kennengelernt, ich habe meine Freundin hier, habe ich mir das erste Mal verliebt, hier habe ich das erste Mal jemanden geküsst oder wie auch immer. Also passieren halt auch ganz, ganz tolle Geschichten im Winkel. Und das ist halt das Schöne, dass das Ganze immer im Gleichgewicht ist. Ja.
Wir haben ja am Anfang auch darüber gesprochen, wie du mit Negativkommentaren oder Kritik im Netz umgehst. Würdest du dir sagen, dass deine Erfahrungen im Nachtleben dir dabei auch helfen, damit umzugehen?
Ja, absolut. Absolut. Also ich versuche einfach in jedem Bereich so ein bisschen der Teflon-Dude zu sein. Mhm. Man darf ja auch nie vergessen, dass sich ganz viele Dinge auch in erster Linie gar nicht gegen mich direkt als Person richten. Also in dem Moment, wo die Leute was Negatives über die Jagd schreiben, dann lassen die das zwar vielleicht irgendwie an mir gerade raus, aber es geht ihnen ja um die ganze Jagd. So, und wenn jemand bei uns im Winkel an der Tür irgendwie schlechte Laune hat und da bei uns jetzt nicht reingekommen ist oder einfach ein bisschen pöbeln will, dann kennt er mich persönlich ja gar nicht. Ich bin halt vielleicht gerade der Blöde, dem sagen muss, du pass auf, das funktioniert so nicht. Aber der wird das genauso wie ich auch am nächsten Tag wahrscheinlich wieder vergessen haben. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das Nachtleben immer wieder zeigt, wenn morgens die Sonne aufgeht und der Zirkus der Nacht vorbei ist, ja, dass dann eigentlich so die echte Realität wieder beginnt. Und in der macht es überhaupt Sinn, sich über irgendwelche Dinge großartig Gedanken zu machen.
Das heißt, in der echten Realität bist du nicht der Teflon-Dude?
Bei Menschen, die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind, nehme ich mir natürlich auch Dinge mehr zu Herzen. Allerdings bei flüchtigen Begegnungen eben auch nicht. Also ich denke, man sollte sich gerade in der heutigen Gesellschaft, wo normaler Diskurs nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, sollte man sich generell einfach ein dickes Fell zulegen und vielleicht auch einfach mal ein paar Sachen ganz gekonnt ignorieren.
Ja. Wie meinst du das, dass ein normaler Diskurs nicht mehr möglich ist?
Ja, es gibt heutzutage halt eben sehr viel Schwarz und Weiß und es wird vieles nicht mehr differenziert betrachtet. Ne? Also es gibt nur noch Gut und Böse, es gibt Rechts und Links. Mhm. Ne? So, ich denke mir, dass uns da ganz, ganz viel gesunde Diskussionskultur verloren gegangen ist. Und das merke ich halt auch natürlich im Rahmen von Instagram, von Social Media. Ne? Aber ich denke halt, und das versuche ich auch, man sollte immer wieder versuchen, das auf eine sachliche Ebene zu bringen und da eben doch irgendwo in den Diskurs zu gehen. Manchmal habe ich damit Erfolg, manchmal nicht.
Ich glaube, ein Beispiel, das vielleicht zeigt, dass du nicht immer der Teflon-Dude bist, ist, dass du deine Erkrankung öffentlich gemacht hast und darüber gesprochen hast und da Einblicke gibst. Vielleicht wollen wir hier auch noch kurz darauf eingehen.
Ja. Also das habe ich tatsächlich gemacht. Also ich muss ja erstmal erklären, ich bin im Februar 2025 wurde bei mir ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Das ist so Lymphknotenkrebs. Und bin ich relativ schnell in diese Behandlungsschleife reingerutscht und habe das aber erstmal nicht öffentlich gemacht, weil ich während der Behandlung meine Ruhe haben wollte. Also ich wollte da gar nicht, dass dann Menschen mich jeden Tag eine Nachricht schreiben oder sagen, ja, jetzt, wie geht's dir denn und sowas, ne? Ich habe halt ganz Social Media Profi weiter meinen Content gemacht. Die Leute haben das gar nicht mitbekommen. Ich habe es aber danach öffentlich gemacht, weil ich war immer relativ bekannt für meine schöne, schnittige Frisur. Ich habe immer so einen tollen German Classic gehabt. Und den habe ich mir so ein bisschen in vorauseilender Befürchtung abrasiert, weil ich mir dachte, okay, im Rahmen der Chemotherapie verliere ich safe meine Haare. Mhm. Und um es mir nicht zu schwer zu machen, habe ich dann meine Haare abrasiert. Spoiler-Alarm, ich habe sie nicht alle verloren. Ich habe sie tatsächlich behalten und musste aber irgendwann ja weiter Content machen. Ich wollte nicht die ganze Zeit eine Kappe aufhaben. Und um mich da vor zu vielen komischen Fragen irgendwie auch zu schützen, habe ich mir gedacht, okay, weißt du, also ich habe ja auch nichts, ich habe ja kein Verbrechen begangen, ich bin einfach krank geworden, so, ne? Mhm. Und warum sollte man da auch eigentlich einen Hehl draus machen? Und bin dann eben ganz bewusst in die Öffentlichkeit damit gegangen, habe gesagt, pass auf, das ist Phase, Leute. Mir geht's aber gut, ja. Meine Diagnose war kein Todesurteil und ist es auch nicht. Ich bin gut behandelt worden, Gottlob, und ja. Wollte damit halt auch so ein bisschen ein Tabu brechen irgendwie, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass darüber nicht gesprochen werden soll oder nicht gesprochen werden darf. Ne?
Meinst du das auf deine Community bezogen und auf die Bubble, in der du vielleicht unterwegs bist, oder ganz allgemein?
Ja, ich glaube ganz allgemein, weil natürlich oftmals mit einer Chemotherapie auch viele optische Makel einhergehen und die Leute vielleicht auch da vor den Reaktionen Angst haben, gerade in den sozialen Medien. So, wie siehst du denn aus? Du siehst ja nicht gesund aus. Hast du denn für Augenringe oder sowas? Ne? Mhm. Aber mir war halt in dem Moment viel wichtiger, und das ist eigentlich einer der ausschlaggebendsten Punkte, wenn ich nicht so sehr auf meinen eigenen Körper gehört hätte und mich nicht bei ganz vielen Ärzten durchgesetzt hätte, respektive einen guten Jagdfreund gehabt hätte, der im Gegensatz zu zwei anderen Ärzten schnell verstanden hat, dass da irgendwas nicht stimmt, ja, wäre ich wahrscheinlich jetzt noch unbehandelt. Und deswegen habe ich es auch in diesem Video, was ich gemacht habe, ganz klar gesagt, ich sage, Leute, hört bitte auf euren Körper und lasst euch nicht irgendwie von Ärzten abwimmeln, wenn ihr der Meinung seid, irgendwas stimmt nicht mit euch. Das war einfach mein Glück. Deswegen habe ich noch eine Diagnose in einem frühen Stadium bekommen. Allein, wenn dann nur einer dabei ist, der vielleicht sagt, ach, das habe ich schon irgendwie seit 8 Wochen hier so einen komischen Knubbel und irgendwie passt der mir nicht. Und der geht zu einem Arzt und sagt, pass auf, hier, es stimmt was nicht. Ne? Bitte schau es nach. Und der wird diagnostiziert und kann sich früh genug behandeln lassen, dann war es das 1000-mal wert. Mhm.
Ja. Hast du für dich was Neues über das Leben gelernt seitdem?
Ja, ich habe Zeit etwas mehr zu schätzen gelernt. Und ich habe vor allem gelernt, mich nicht mehr mit Dingen zu beschäftigen, auf die ich keinen Bock habe, auf Deutsch gesagt. Mhm. Also es gibt für mich ganz klare Grenzen mittlerweile, bis wohin ich mich mit etwas beschäftige und mit jemand beschäftige. Und wenn ich merke, dass mir das einfach viel zu viel Ressourcen raubt und das eh zu nichts führt, dann höre ich halt irgendwann einfach auf damit.
Zum Beispiel?
Ja, es ist teilweise auch bei Diskussionen an, wo ich merke, das führt zu nichts. Dann gehe ich viel schneller heutzutage hin. Ich versuche das ganz, ganz lange sehr sachlich zu machen. Aber gehe dann halt irgendwann ab einem bestimmten Punkt hin und sage, pass auf, ist vollkommen okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Wir werden uns nicht gegenseitig von der jeweils anderen Meinung überzeugen. Lass uns einfach weiter unsere Wege gehen und gut ist. Mhm. Oder es ist auch Dinge, die man sich so, die man so im Alltag hat, wenn man irgendwie mit einem schlecht gelaunten Menschen oder sowas zu tun hat, da distanziere ich mich heutzutage viel schneller von. Oder es ist, wenn mir etwas nicht passt, sei es beim Einkaufen gehen oder sowas, dann kommuniziere ich das mittlerweile, weil ich mir denke, es ist ja so meine Lebenszeit, die mir gerade versaut wird.
Mhm. Und da kann man der Kassiererin schon mal sagen,
na, schneller, nee, ne? Ja, die Kassiererin, das ist ja meistens, die Kassiererin sind es ja meistens nicht. Ne? Das sind ja tatsächlich eher mal die Leute, die mit einem so im Supermarkt teilweise unterwegs sind. Ne? Aber ja, ich habe mittlerweile ein anderes Zeitmanagement. Manchmal wünschte ich mir so eine Uhr, wo quasi meine Lebenszeit drauf ist und nicht die Uhrzeit.
Wirklich?
Ne? Ja, dass man sich eine, kann man einfach schauen, wie viel Lebenszeit investiere ich jetzt gerade in diese eine Sache.
Achso, ich habe das so verstanden.
Ist das wert oder nicht?
Ne? Okay, ich habe gerade verstanden, ich habe einfach so und so viel Lebenszeit, weil dann würde man ja irgendwann irre werden. Ne? Also das wäre.
Gottes Willen, also müsste ja hoffentlich mindestens mal dreistellig sein, die Uhr.
Wie war das denn, als du die Diagnose bekommen hast? Hattest du Angst?
Also, ich sag's jetzt ganz ehrlich, wie es ist, ich hatte keine Angst. Weil die Diagnose, ich hatte mich vorher schon so ein bisschen belesen, weil ich schon grob wusste, was da im Raum steht. Und dann habe ich gesehen, dass es irgendwo auch in einem machbaren Bereich ist noch. Also von allen Krebsarten ist es noch mit einer der besten. Es ist der Onkologe, wenn du sowas hast, der guckt dich dann an und sagt, ja, seien Sie froh, das hat sie noch im Rahmen der Dinge gut erwischt. Ja? Mhm. Und ich bin kein Negativdenker. Ich bin wirklich jemand, ich kneife dann auf Deutsch gesagt meine Pobacken zusammen und gehe da durch und beschäftige mich mit dem Problem, wenn es da ist. Ja? Und in dem Moment war das Problem da. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich bin auch während meiner Chemotherapie nochmal Papa geworden. Und das war natürlich sowieso eine Sache, die viel mehr im Vordergrund gestanden hat, als dass mir jetzt irgendwas wehgetan hat oder mir irgendwie schlecht war oder sowas. Mhm. Und ja, deswegen, ich sag's halt immer wieder, manchmal muss man einfach durchziehen. Und ich glaube, man darf gar nicht den Fokus darauf legen, dass sowas nicht klappen kann. Man muss einfach seinem Kopf immer wieder sagen, pass auf, das klappt. Und mach das Beste draus. Ich habe das für mich als Chance gesehen irgendwo. Ich habe mich erstmal aus allem rausgeknipst, was Arbeit betraf. Und habe mich nur noch darauf fokussiert, zu sagen, gesunde Ernährung, wieder mehr Sport. Die Ärzte haben gesagt, hier, pass auf, du kriegst relativ viel Cortison, kann sein, dass du zunimmst. Ich habe mir gedacht, nee, pass auf, das machst du nicht. Ja. Habe 11 Kilo abgenommen, bin wieder sportlicher geworden. Ja, also ich habe versucht, ganz viel positive Impulse für mich zu setzen, auch für mein Leben danach. Weil es gibt ja halt ein Leben danach. Ja.
Woraus ziehst du positive Impulse oder eine positive Kraft?
Ach, ganz viel natürlich aus der Familie. Ja, und auf der anderen Seite schon immer, und das hat mir auch in dem Moment wieder sehr geholfen, aus dem Wald. Ne? Immer wenn es mir schlecht ging oder schlecht geht, dann gehe ich in den Wald. Und das ist für mich einfach wie so ein Powerpack, was mich wieder, was mich wieder auflädt.
Weil du dann abschalten kannst oder weil du dich alleine mit deinen Gedanken auseinandersetzen kannst?
Hey, ich sag gerne, mit die besten Gespräche in meinem Leben habe ich mit mir selber geführt. Mhm. Und am Ende des Tages kennt man ja auch viele Antworten auf Fragen schon irgendwo selbst. Und der Wald gibt mir immer einen guten Rahmen dafür, irgendwo auf meine innere Stimme zu hören, zur Ruhe zu kommen. Und ja, ich glaube auch, dass der Wald für uns Menschen ein Ort ist, an den wir immer mal wieder zurückkehren sollten, weil er uns schon auf eine Art und Weise etwas geben kann, was uns ja unser Alltagsleben irgendwo mitten im urbanen Dschungel eben nicht geben kann. Ne? Also Bäume haben schon eine gewisse Energie und auch eine gewisse Schwingung. Ne? Das ist so.
Wir haben ja jetzt auch sehr viel über Zeit gesprochen und wie du dich neu ausgerichtet hast, neu fokussiert hast. Und trotzdem stelle ich mir jetzt gerade so ein bisschen die Frage, also du bist Jäger im eigenen Revier, du bist Unternehmer, sowohl in der Immobilienbranche als auch im Nachtleben. Du bist Lebenspartner, / Familienpapa. Wie managt man das denn dann alles so?
Das Schöne ist am Nachtleben, es findet ja nachts statt und tagsüber ist es so, dass man sich das relativ gut einteilen kann. Also man kann, gewisse Aufgaben sind natürlich irgendwo schon zeitgebunden, aber der Großteil, kann ich überlegen, ob ich das jetzt nachmittags mache oder vormittags. Ne? Mhm. So, und alles, was unsere Immobilienverwaltung angeht, ist in dem Sinne nahezu on demand und das kann ich mir halt auch am Ende des Tages so legen, wie es für mich passt. Ne? Und die Jagd, die unterliegt natürlich auch gewissen Zyklen, ob es jetzt ein Mondzyklus ist, ob es Jagdzeiten sind. Im Rahmen dieser Begebenheiten kann ich mir das natürlich auch relativ frei gestalten, ob ich jetzt gehe oder ich muss ja nicht gehen. Mhm. So, also es ist ja, man verhungert ja nicht, wenn man nicht auf die Jagd geht. Ne? So, ich kann ja trotzdem ins Revier fahren, tagsüber 2 Stunden und da irgendwie was machen und muss dann aber nicht nachts irgendwie auf dem Hochsitz sitzen. Also Gottlob ist es noch nicht so weit, dass uns irgendeiner vorschreibt, pass auf, du musst jetzt am Mittwoch um 21 Uhr da ein Stück Rehwild irgendwie erlegen. Kann auch alles kommen, man weiß es nicht. Also wenn ich mir so das neue Jagdgesetz in Rheinland-Pfalz angucke, das ist, naja, so schwierig, dass das alles noch passieren kann, aber zum Glück ist es noch nicht so weit, ja.
Könntest du dir vorstellen, nochmal in so einen klassischen 9-to-5-Job zurückzuwechseln?
Nein, auf gar keinen Fall.
Warum?
Ich habe viel zu viele Jahre, und das ist mir auch mit der Zeit bewusst geworden, ich habe viel zu viele Jahre komplett gegen meinen Chronotyp gearbeitet. Ich bin schon zur falschen Uhrzeit in die Schule gegangen. Und deswegen, ich habe mir das echt viele Jahre, habe ich mir das irgendwo auf Deutsch gesagt gegeben, aber ich würde es nicht mehr machen. Also tatsächlich nicht. ich glaube auch, dass das in der heutigen Zeit, wo wir Gleitzeitmodelle haben, wo wir viel eben on-demand arbeiten können, dass das auch ein Auslaufmodell ist, dieses klassische 9-to-5. Ich denke auch, dass es, also der Mensch ist so individuell gestrickt und auch so individuell leistungsfähig zu verschiedenen Zeiten am Tag, dass das auch überhaupt gar keinen Sinn macht. Mhm. Deswegen, ich kenne mittlerweile meine Leistungsfenster, wo ich eine gute Leistung abrufen kann und die nutze ich dann auch für mich. Wie gesagt, teile die mir so ein und es klappt wunderbar. Es ist auch unheimlich gut fürs Gemüt. Mhm. Dann kann man auch entspannt bleiben.
Also wäre das quasi auch dein Ratschlag, den du jedem mitgibst, dass man sich immer an seinen eigenen Bedürfnissen orientieren soll?
Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, man sollte sich in jungen Jahren schon viel mehr darüber bewusst werden, wer bin ich, was kann ich und was will ich. Mhm. Man sollte viel mehr seine Stärken ausarbeiten, als dauerhaft auf seinen Schwächen rumzureiten. Mhm. Weil viele Schwächen werden ein Leben lang Schwächen bleiben und das ist okay. Weil es viel wichtiger ist, welche Stärken man hat.
Wie finde ich das denn am besten raus, was ich will?
Zur Ruhe kommen, in den Wald gehen. Nein, ich glaube tatsächlich, dass man ja im Laufe seines Lebens immer wieder Dinge macht und ja vielleicht auch Dinge angeht, wo man merkt, okay, das macht mir Spaß, da hängt mein Herz dran. Ist jetzt bei mir auch so, irgendwann ist diese ganze Wald- und Jagdgeschichte halt wieder in mir aufgekommen, weil sie immer in mir war. Ne? So, nun konnte ich damit leider kein Geld verdienen. Ja. Aber ich habe das halt als positiven Impuls mit in mein Leben genommen, erzähle anderen darüber, nutze das jeden Tag für mich. Und ja, deswegen, also ich glaube, dass man einfach viel mehr in sich hineinhorchen sollte und sich viel weniger damit beschäftigen sollte, was einem irgendeiner von außen versucht zu erzählen oder aufzudrücken oder sowas. Ja.
Mhm. Hm. Hast du denn noch Wünsche?
Ich? Mhm. Also mein einziger Wunsch ist tatsächlich, dass ich ein ganz, ganz langes Leben noch habe. Und innerhalb dieses langen Lebens bin ich ja am Ende des Tages selbst dafür verantwortlich, was ich daraus mache. Aber das Einzige, was ich mir wünsche, ist, diesen Rahmen des langen Lebens zu bekommen und dann auch halt viele tolle Sachen zu erleben.
Das sind, ich glaube, sehr schöne Worte zum Fastabschluss. Bevor ich dich aber gleich gehen lasse, würde ich, wenn du bereit bist, noch einmal die Schnellfragerunde mit dir durchleben.
Ja.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Landleben.
Sommer oder Winter?
Boah, beides.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Sicherheit.
Pizza oder Pasta?
Das ist einfach, also ich liebe beides. Aber wenn es nur noch eine Sache auf der Welt gäbe, dann Pizza.
Träumer oder Realist?
Realist.
Chaos oder Ordnung?
Chaos.
Wald oder Winkel?
Morgens in den Wald, abends in den Winkel am besten. So mache ich es ja auch tatsächlich. Das kann, also ist beides unfassbar wichtig für mich. Also, weil der Winkel einfach so ein, das ist so tief in der Familie verwurzelt. Und es ist, und der Wald ist aber auch so tief in mir verwurzelt. Also könnte ich mich nicht entscheiden.
Okay. Couch oder Club?
Couch.
Was ist typisch Borei?
Typisch Borei. Oh, typisch Borei ist, dass man in den aller turbulentesten Situationen irgendwie versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das ist ganz typisch ich. Je wilder es wird, desto ruhiger werde ich.
Okay, alles klar. Vielen Dank.
Sehr gerne. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht.
Danke, mir auch. Ja, wir waren heute zwischen Revier und Region, zwischen Wald und Winkel mit Borei und ich bin sehr beeindruckt davon, wie reflektiert er im Alltag ist. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr selten, dass Menschen sich selbst so viele Fragen stellen, so viel ihr Umfeld beobachten und darauf reagieren oder eben ganz bewusst irgendwann sagen, ich reagiere da jetzt gar nicht drauf, weil das wird mir keinen Mehrwert geben, das wird mein Leben nicht verändern, das wird das Leben von der Person nicht verändern. Und ich glaube tatsächlich, dass er sehr, sehr viel nachdenkt in seinem Leben. Und da hat er im Wald mit Sicherheit auch sehr viel Zeit für. Aber ich bin wirklich davon beeindruckt. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass es mehr Menschen gibt, die sich vielleicht ab und zu einfach nochmal kurz in Frage stellen oder die Situation, die sie gerade erleben, kurz in Frage stellen und nicht einfach nur reagieren auf das, was passiert. Vielleicht sollten wir alle ab und zu mal eine Runde in den Wald gehen und die Natur und die Stille auf uns wirken lassen und selbst nochmal ein paar Fragen stellen, hinterfragen. Und das muss noch nicht mal damit zu tun haben, dass ich mich hinterfrage, handle ich eigentlich den ganzen Tag richtig, sondern vielleicht auch einfach die Frage zu beantworten, mache ich eigentlich noch das, was ich tatsächlich machen will? Macht mich das noch glücklich? Oder lebe ich einfach nur noch in meinem Strom?
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.